Hey, liebe Online-Community, richtig cool, dass ihr mit am Start seid, Teil unserer Familie seid. Ich freue mich so sehr, so viele Bekannte, so viele neue Gesichter hier zu sehen und dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich sehe auch ein paar braun gebrannte Reiserückkehrer. Schön, dass ihr auch da seid, wir haben euch vermisst. Und heute feiern wir wieder zusammen Gottesdienst. Was für eine coole Sache, gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam Abendmahl zu feiern und auch gemeinsam jetzt darauf zu hören, zusammen sich zu beschäftigen mit zentralen Fragen des Glaubens und des Lebens. Nicht nur vollenden sich heute die Pfingstferien, auch unsere Themenreihe kommt zu seinem großen Finale. Wer bin ich und wer will ich sein will? Das ist unsere Frage. Wir touren die letzten Wochen gemeinsam durch den ersten Johannesbrief. Und auch heute wollen wir eine neue göttliche Perspektive auf das entdecken, was unsere Identität ausmacht. Wir wollen entdecken, dass auch du die Macht hast, zu gestalten, wer du bist und was ist das nicht für eine gute Nachricht. Wer ich bin und wer ich sein will. Heute haben wir den Schwerpunkt liebevoll. Also liebevoll bin ich und liebevoll will ich sein. Und warum das so wichtig ist, sich mit dem Thema liebevoll auseinanderzusetzen, denke ich, wenn wir an unsere Welt gucken, dann denke ich, finden wir alles, was wir irgendwie dran Freude haben und was wir irgendwie cool finden. Aber wahrscheinlich geht es ja auch so wie mir, dass wir auch Sachen entdecken, wo wir unsere Welt irgendwie kalt und irgendwie selbstzentriert irgendwie erscheint. Und ich glaube, gerade in solchen Momenten wird das sichtbar, dass inmitten dieser Umstände die christliche Liebe eine kraftvolle Alternative sein kann. Liebevoll sein bedeutet eben nicht nur ein besserer Mensch zu werden, sondern auch tiefere und erfüllendere Beziehungen zu erleben. Wenn wir lernen, aufrichtig und selbstlos zu lieben, dann gewinnen wir einen inneren Frieden, eine Freude, einen Sinn für Gemeinschaft, der unser Leben auf eine krasse Art bereichern und verändern kann. Und stellt euch nochmal unsere Welt vor, in der wir leben können, wie unsere Welt aussehen würde, wenn Liebe das zentrale Motiv wäre, das all unsere Handlungen bestimmt. Wir würden viel weniger Konflikte erleben und viel mehr Verständnis füreinander. Weniger Einsamkeit, mehr Gemeinschaft. Liebevoll zu sein bringt uns eben nicht nur Gottes Segen näher, sondern er transformiert auch unser Umfeld, in dem wir leben, dass es zu einem Umfeld, zu einem Ort der Wärme und der Geborgenheit werden darf. Und ich bin überzeugt, dass deine Identität und dass du einen wirksamen Einfluss darauf hast, wie das in deinem Alltag und deinem Leben sich zeigt. Und vor allem die christliche Botschaft, die gute Nachricht von Jesus, da einen entscheidenden Unterschied machen kann. Der Leitfaden für unsere Entdeckung ist heute der erste Johannesbrief, der uns da tiefgehende Einsichten in das Wesen und die Praxis dieser liebevollen Identität gibt. Ich erlebe den ersten Johannesbrief als ein wertvolles Dokument des Neuen Testaments, das ganz stark sich um die Themen Liebe, Gemeinschaft und Glaube dreht. Und Johannes schreibt da an diese christliche Gemeinschaft, um sie zu ermutigen und sie an die besonderen und grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums zu erinnern. Und betont wird da eben ganz besonders die Liebe. Sowohl die Liebe Gottes zu uns, als auch unsere Liebe zu Gott und die Liebe zueinander. Und ich will in dieser Predigt auch gar nicht so tun, als wäre die wahre Liebe nur was, wo wir als Christen exklusiv drüber reden können und als hätten wir die für uns gebucht. Denn Liebe zu leben und zu erleben gehört doch zu den existenziellsten Dingen unseres menschlichen Daseins. Und Menschen erleben das und leben das auf so eine vielfältige Art und Weise auf unserem ganzen Planeten. Aber wenn wir uns doch ehrlich sind, liebevoll hört sich ja immer schön an, aber liebevoll zu sein ist doch auch überhaupt nicht einfach, vor allem wenn man es konsequent machen will. Es gibt doch echt viele Herausforderungen und Hindernisse, die uns daran hindern können, die Liebe in die Tat umzusetzen. Wir stehen doch oft vor schwierigen Situationen und vor allem vor schwierigen Menschen, die uns nicht leicht machen, liebevoll zu bleiben. Ich meine, alleine liebevoll zu sein, das wird ja noch gehen. Aber sobald da Menschen ins Spiel kommen, da wird das doch kompliziert. Und ich merke doch dann auch oft, dass man doch irgendwie müde wird, liebevoll zu sein. Man spürt vielleicht in sich, ich bin irgendwie zu stolz, wirklich liebevoll zu sein. Oder ich habe doch eigentlich recht und gerade muss ich doch gar nicht liebevoll sein. Eigentlich muss der doch jetzt mal liebevoll zu mir sein. Oder war doch schon so viel liebevoll, jetzt wäre doch auch mal wieder andersrum. Vielleicht auch Unsicherheiten, vielleicht Ängste, Vorurteile. Ganz viel kann uns da im Weg stehen, beim liebevoll sein. und vielleicht auch unsere Identität, aus der wir leben. Und ich denke, gerade hier kann eben sich der Unterschied zeigen in Gottes Perspektive auf die Dinge. Gerade hier kann sich die Kraft der göttlichen Liebe, die uns befähigt, diese Herausforderungen zu überwinden und diese Hindernisse drüber hinaus zu wachsen. Im ersten Johannesbrief, da wird uns ganz klar, was eine solide Grundlage, ein gutes Fundament für einen Einfluss darauf hat, liebevoll zu sein. Und in allem Nachdenken über Liebe, Gemeinschaft und Glaube führt uns Johannes eben zu unserem Fundament, zu diesem Fundament zurück. Gott liebt uns voraus. Wir lesen in 1. Johannes: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe zu uns Menschen ist das Fundament unseres Glaubens. Und am allerklarsten zeigt sich Gottes Liebe in Jesus. In Jesus zeigt Gott sein wahres und sein klares Gesicht. Gottes Liebe manifestiert sich auf die tiefgreifende Art und Weise durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Gott schickt seinen Sohn nicht, weil wir es verdient haben und weil wir so toll sind, sondern weil seine Liebe so groß ist und dass er uns trotz unserer Unvollkommenheit liebt. Und diese bedingungslose und selbstlose Liebe, die darf das Fundament unserer Identität sein. Du bist Gott so wertvoll und kostbar, dass sich Jesus auf die radikalste Art und Weise ganz für dich hergibt, sich für dich verschenkt und um dir das Leben zu schenken. Was für eine krasse Botschaft. Und was für eine krasse Art und Weise, dass wir das heute auch zusammen im Abendmahl feiern durften. Ein Liebesmahl. Wir feiern, dass Jesus sich hingibt, dass er für uns stirbt, dass er sein Leib für uns hingibt, dass er sein Blut für uns gibt, damit unsere Sünden vergeben sind, damit wir leben dürfen in einer Gemeinschaft mit Gott. Dass wir feiern dürfen, dass Gott uns nahe ist. Wir feiern Gemeinschaft mit Jesus im Abendmahl. Was ganz Intimes, was uns diese Liebe Gottes wieder ganz nahe bringt. Denn so real, wie wir Wein oder Saft und Brot schmecken, so real ist Gottes Liebe für uns und so real ist die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen. Und diese reale Liebe, die ist uns Quelle, die ist uns Vorbild für unsere eigene Liebe, die wir auch leben wollen. Denkt doch mal drüber nach, wie es sich anfühlt, wenn jemand euch liebt, ohne dafür etwas zu erwarten. Vielleicht habt ihr das ja schon mal erlebt in einer Freundschaft oder in der Familie. Und diese bedingungslose Akzeptanz, die gibt uns Sicherheit und Stärke auf eine Art und Weise. Und genau so möchte Gott, dass wir uns seiner Liebe bewusst sind. Das gibt uns eine Freiheit, ohne Angst vor Ablehnung oder Versagen zu leben und zu lieben. Und wir kennen uns so aus unserer eigenen Erfahrung ja auch, dass es eben voll einen Unterschied macht, ob wir selbst auch geliebt werden. Wo wir Liebe erleben und empfangen, verändert das doch unseren Umgang mit anderen Leuten. Wo wir Großzügigkeit erlebt haben und erleben, ermutigt uns das doch auch, großzügig zu sein, zu leben. Wo wir Barmherzigkeit erlebt haben, sind wir doch viel schneller dabei, auch mit anderen Menschen Barmherzigkeit zu sein. Wo wir Gnade und Vergebung erlebt haben, befreit uns das, auch anderen Menschen zu vergeben und ihnen gnädig zu begeben. Wo wir in wichtigen Situationen Hilfe erlebt haben, erinnert uns das daran, selbst zu helfen, wenn andere Leute Hilfe brauchen. Und in dieser Logik ist Gott die Quelle der Liebe. Er will, dass du voll seiner Liebe bist, damit du kraftvoll und liebevoll leben kannst. Gott will, dass du voll Liebe bist, damit du liebevoll leben kannst. Und vielleicht müssen wir uns herausfordern, wie wir denn diese Liebe nun für unser Leben ergreifen können. Wie können wir diese Liebe in unserem täglichen Leben reflektieren? Ich denke, es beginnt, dass wir uns mit dieser Liebe bewusst werden, sie annehmen. Wenn wir verstehen, dass wir bedingungslos geliebt sind, dann können wir auch anfangen, diese Liebe auf eine Art und Weise weiterzugeben. Das bedeutet, dass wir andere Menschen mit derselben Gnade und Großzügigkeit begegnen sollen, die Gott uns zeigt. Die Vergebung, die Gott uns schenkt, auch mit dieser Vergebung Menschen zu vergeben, ihm zu begegnen. Eine praktische Art und Weise, die Liebe Gottes zu verinnerlichen, ist, sich damit auseinanderzusetzen. Die Bibel wird manchmal auch bezeichnet als die große Liebesgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Deshalb lohnt es sich, da reinzugucken. Ein besonderer Ausschnitt ist das Johannesevangelium, vielleicht vom gleichen Autor wie von dem Johannesbrief, wo Johannes ja Jesus ins Zentrum nimmt von dieser Liebesgeschichte. Die Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet, dass es ein Spiegel davon ist, wie auch wir Gott begegnen dürfen, was Gott für eine Perspektive auf uns hat, dass er uns zurückführen will in die Gemeinschaft mit Gott und des Vaters. Ich denke, dass es aber auch für uns ganz praktisch heißen kann, die Liebe Gottes einen Raum zu geben im Gebet. Wir können das Gott sagen. Gott, hey, ich wünsche mir, mehr von deiner Liebe zu begreifen. Ich wünsche mir, dass ich deine Liebe noch tiefer erfahren darf, noch umfassender, dass sie mehr Platz findet in meinem Leben, mehr Platz findet in meinem Alltag, mehr Platz findet in meinem Herzen. Ja, ich brauche deine Liebe, können wir ihm ganz einfach im Gebet sagen. Vielleicht nehmen wir uns aber auch einen Moment der Stille, der Ruhe, vielleicht legen wir uns einfach mal hin und bewegen den Gedanken, wenn Gott der ist, der mich sieht, wie sieht er mich denn gerade? Was hat er für Gedanken über mich? Was spricht er für Worte über mich aus? Vielleicht hören wir auch in der Stille auf eine Art und Weise auch solche Gedanken, die Gott über uns hat, oder erinnern uns an Bibelverse, an Verheißungen, die über uns ausgesprochen werden. In solchen Momenten können wir die Liebe Gottes noch viel praktischer ergreifen und die annehmen und wir spüren, dass sie ja eine Kraft in uns entfaltet. Lass uns gemeinsam uns ausstrecken nach Gottes Liebe, uns füllen lassen und zusammen entdecken, was es eben doch für einen großen Unterschied macht, bei dem, wie wir liebevoll leben, indem wir voll Liebe leben. Es verändert nämlich eben auch, aus Gottes Liebe zu leben, wie wir mit Gott leben. Wir lieben Gott entgegen. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, schreibt der Johannes weiter. Unsere Liebe zu Gott, die zeigt sich durch unseren Gehorsam gegenüber seinen Geboten und dem, was über unser Leben zu sagen hat. Das ist keine schwere Last, sondern eine natürliche Reaktion, so wird das beschrieben, auf seine Hingabe, auf seine krasse Liebe zu uns. Wenn wir Gott lieben, dann möchten wir ihm doch gefallen und in seinem Willen leben. So die Logik im ersten Johannesbrief. Und denkt doch mal an die Menschen, die ihr liebt. Eure Eltern, eure Kinder, eure Freunde. Wenn ihr sie liebt, dann wollt ihr ihnen doch gefallen, ihnen Gutes tun. Und genauso verhält sich es eben auch mit der Beziehung zu Gott. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann steht es, den Willen zu tun. Und dieser Wille ist nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. So wird es hier beschrieben. Aber ist das unsere Perspektive auf Gottes Willen? Nach Gottes Willen zu leben, nehmen wir doch ganz oft irgendwie als bedrückend, belastend, herausfordernd wahr. Und hier wird geschrieben, seine Gebote sind nicht schwer. Aber vielleicht müssen wir da die Perspektive drauf ändern. Denn Gottes Gebote zu halten, ist ja eben nicht wie so ein Deal im Sinne von, ja, Gott schenkt mir seine Liebe und die tut mir gut und die kann ich auch gut brauchen und so weiter. Und dafür muss ich jetzt halt was tun, um Gott halt irgendwie zu gefallen oder dem ein bisschen was zurückzugeben, damit er auch glücklich ist. Und ja, man muss halt so ein bisschen füreinander arbeiten und so. Aber das ist ja gar nicht die Perspektive, die wirklich da dahinter steckt. Sondern auch in seinen Geboten sucht Gott ja das Beste für uns, damit sich unser Leben, unsere Beziehungen gut entfalten können. Und sie sind ja wohl zum Wohl von uns selbst und unseren Mitmenschen. Und da wird das plötzlich ein richtig guter Deal. Also wir kriegen Gottes Liebe geschenkt und dann dürfen wir auch noch Sachen machen, die uns auch gut tun. Also genau, ein richtig gutes Geschäft auf jeden Fall. Nach Gottes Willen leben. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an meine neue entfachte Leidenschaft fürs Gärtnern. Seit meinem Umzug habe ich wieder endlich Freiraum, den Garten zu gestalten. Genau, und ich spüre in mir eine große Liebe und Hingabe für diesen Garten. Man entfernt Unkraut, man bewässert die Pflanzen, gerade nicht so viel, aber auch, sorgt für Sonnenlicht. Und vor allem kämpft man zurzeit gegen Schnecken. Also das ist ein ständiger Kampf mit mäßigem Erfolg. Genau, aber ich merke auf jeden Fall diese Arbeit im Garten. Die macht mir eigentlich gar keine Mühe, weil ich irgendwie diesen Garten lieb. Und ich denke mir so, was ist das auch nicht für eine coole Perspektive auf Gottes Gebote? es nicht als Last zu sehen, sondern als einen Ausdruck, seine Liebe und seine Leidenschaft und seine Hingabe zum Ausdruck zu bringen. Ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, um ein fruchtbares Miteinander zu erleben. Wie können wir denn in unserer heutigen Zeit Gottes Gebote halten? Ich denke, das darf auch reifen in einem Leben im Gebet und im Bibellesen. Im Gebet synchronisieren wir unseren Willen mit dem Willen Gottes. Wir erkennen im Gespräch mit Gott, was er über verschiedene Dinge zu sagen hat. Aber auch in der Bibel finden wir viel Klarheit und Orientierung in wichtigen Fragen des Lebens. Wenn wir regelmäßig Zeit mit Gott verbringen, dann lernen wir seinen Willen kennen und können unser Leben danach ausrichten. Und auch als Gemeinschaft, als Gemeinde suchen wir doch danach und wollen drin reifen, Gottes Willen immer besser zu erkennen und auch als Gemeinschaft zu leben, zu entdecken. Da entfaltet sich die Kraft von Gemeinde. Wenn du jetzt noch irgendwie ziemlich am Anfang dabei stehst, irgendwie Gott kennenzulernen und irgendwie da noch gar nicht so viel zu sagen hast und Gottes Wille für dich irgendwie gar nicht so klar ist, du ganz viele Fragezeichen hast, dann erinnerst du dich vielleicht an den Infoclip, wo angekündigt wurde, dass ab nächsten Dienstag ein Glaubensgrundkurs anfängt. Und es ist mega eine coole Gelegenheit, in einem ganz unkomplizierten Rahmen wichtige Fragen des Lebens und des Glaubens zu beackern und überhaupt mal zu fragen, hey, wer ist denn Gott überhaupt? Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich erkenne, wer dieser Gott eigentlich ist und ob ich erkenne, wer ich in seiner Perspektive bin. Im ersten Johannesbrief wird Gott als Gott ist Liebe beschrieben. Gott ist Liebe. Was macht es für einen krassen Unterschied in meinem Gottesbild, wenn ich erkenne, Gott ist Liebe? Er meint es gut mit mir. Er gibt sich für mich hin. Gottes Willen ernst zu nehmen, kann vielleicht auch eine Frage des Respekts sein. Eine Respekt im Sinne von, ich erkenne Gott als den Schöpfer an. Der, der mich geschaffen hat, müsste er es nicht irgendwie besser wissen, wie ich irgendwie tick, wie ich funktioniere, auch in diesem Gesamtsystem, in dem ganzen Ökosystem, in der Gemeinschaft, in der ich stehe. Müsste nicht dieser Schöpfergott eigentlich viel mehr Weisheit über das Leben haben als ich? Und inwiefern habe ich Respekt, dass mich das überhaupt interessiert, was er zu sagen hat und dass ich darauf höre? Aber es ist vielleicht auch nicht nur eine Frage des Respekts. Also ich denke, wir müssen nicht nur aus Respekt Gottes Willen danach leben, sondern für mich ist es auch eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich Gott darin, dass er es gut mit mir meint? Vertraue ich darin, dass es das Beste für mich ist, für die Gemeinschaft, für das Große und Ganze? Auch wenn ich das Ergebnis vielleicht nicht irgendwie direkt vor Augen habe. Vielleicht heißt es auch deswegen Glauben, Vertrauen, weil eben noch nicht alles immer klar ist im Vorfeld. Aber gerade im gegenseitigen Vertrauen vertieft sie und intensiviert sich doch so ein liebevolles Miteinander. Im besten Fall erlebt man das ja zum Beispiel auch in einer Ehe, in einer Beziehung, in der man steht. Dieses Vertrauen ist doch irgendwie die fruchtbare Erde, wo so eine Liebe auch wachsen darf. Und ich weiß nicht, mit welcher Lebensfrage da irgendwie eine Resonanz gerade du irgendwie spürst. Welche Lebensfrage das gerade für dich betrifft. Wo hat dir Gott vielleicht irgendwie seinen Willen schon auf eine Art und Weise gezeigt? Du eigentlich schon weißt, was er über ein Thema denkt. Und du irgendwie dich für dich anfühlt, als würdest du vor einer Entscheidung stehen. Wie lebe ich das jetzt? Welche Richtung schlage ich da ein? Was führe ich für ein Leben? Was pflege ich für einen Lebensstil? Und ich will dich voll einladen, das als in der Perspektive des Vertrauens zu sehen. Ich will dich einladen, Gott zu vertrauen in diesen Dingen. Ihm das zuzusprechen. Gott, ich vertraue dir da. Ich will dir da vertrauen. Schenk mir Kraft und Mut, da voranzugehen. Ich will dich einladen, die Kraft davon zu entdecken, was das für deine Gottesbeziehung bedeutet, Gott in diesen Dingen zu vertrauen und nach seinem Willen zu leben. Es ist ein schönes Abenteuer. Gottes Wille entfaltet sich aber eben nicht nur in unserer Gottesbeziehung. Gottes Wille ist nicht nur was zwischen dir und Gott. Nein, das geht alle an. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich eben auch in der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen begegnen. In der Nächstenliebe, in der Fürsorge, in der Gerechtigkeit. Und Gott ist das so ein krasses Anliegen, wie wir miteinander umgehen und wie wir Gemeinschaft leben. Die ganze Bibel ist voll mit Geschichten, die uns da verschiedene Dinge zeigen oder verschiedene Art und Weisen, wie Gott zeigt, wie er sich Gemeinschaft vorstellt und wie sie sich positiv entfalten kann. Drum, wir gestalten ein liebevolles Miteinander. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden, schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Was für eine klare Ansage hier von Johannes. Die wahre Liebe, die zeigt sich auch mal in Taten. Es reicht eben nicht nur zu sagen, dass wir lieben. Wir müssen es auch zeigen. Und Johannes fordert uns hier auf, unsere Brüder und Schwestern nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu lieben. Und stellt euch doch mal vor, wie es wäre, wenn jeder und jede von uns genau diese Prinzipien in die Tat umsetzen würde. Eine Gemeinde, in der jeder den anderen unterstützt, ermutigt und liebt. Was wäre das für eine Gemeinde? Was wäre das für ein leuchtendes Beispiel in dieser Welt? In so einer Gemeinschaft würde niemand sich alleingelassen oder unbeachtet fühlen. Jeder hätte die Gewissheit, dass er Teil von einer liebevollen und fürsorglichen Familie ist. Und was für ein schönes Ziel, auf das man irgendwie Gemeinde hindenken kann. Und gleichzeitig, wenn wir drüber nachdenken, merken wir, okay, ich erlebe das in der Gemeinde, aber ich erlebe es auch manchmal nicht. Und schon allein diese Wahrnehmung ist doch irgendwie schon der Grund dafür, warum es notwendig ist, dass Johannes uns da immer wieder dran erinnert. Dass wir die Liebe füreinander nicht vergessen sollen. Und dass wir den Grund der Liebe füreinander nicht vergessen sollen. Dass er uns doch auch geliebt hat. Und dass wir deswegen großzügig und liebevoll miteinander unterwegs sein dürfen. Der Satz, wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden, schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Ich fand das so einen unangenehmen Satz und es hat mich so konfrontiert auf eine Art und Weise. Es hat sich angefühlt wie so ein großer Kieselstein im Schuh in so einer langen Wanderung. Echt herausgefordert. Ich meine, wenn wir nachdenken, in was für einer Situation wir leben, wie gesegnet wir sind mit so vielen Gütern in dieser Welt. Und wenn wir darüber nachdenken und unseren Blick weiten, wie viele von unseren Geschwistern Mangel leiden, wenn es nicht gut geht. Haben wir unser Herz schon verschlossen? Ich fühle mich da irgendwie ein bisschen ertappt bei so einem Vers. Ist mein Herz hart geworden im Angesicht von dem Mangel und der Not in dieser ganzen Welt? Wie können wir auf unser Herz Acht haben? Wir können es wieder öffnen, wenn wir sowas wahrnehmen. Wie können wir uns gegenseitig helfen, uns anspornen? Wie können wir immer wieder drum ringen? Wie können wir unseren Mitmenschen in Liebe begegnen? Wie können wir auch als Gemeinschaft, als Gemeinde weiter wachsen, die Gottes Liebe in Wort und Tat lebt und liebt? Lass uns doch auch unser Herz da offen halten für die Nöte und den Mangel unserer Nächsten und mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Auf jeden Fall kostet uns das was. Auf jeden Fall ist das mühsam zu lieben. Auf jeden Fall ist das herausfordernd. Es kostet Kraft, es kostet Geld, es kostet Mühen, es kostet Nerven. Aber Johannes, ist das klar, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich zu verschenken, sich hinzugeben. Es entfaltet seine Kraft und auch Gott ist da treu. Auch Gott gibt uns da die Verheißung, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, um ihm da treu zu sein und andere Menschen zu lieben. Dass er uns eben die Kraft gibt und auch übernatürliche Kraft, Menschen zu lieben, die super anstrengend sind zu lieben. Dass er uns versorgt, auch wenn er uns zur Großzügigkeit fordert. Dass er uns Kreativität gibt, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns Worte des Lebens gibt, die wir Menschen mitgeben dürfen. Auch da ist auf Gott Verlass und auch da dürfen wir aus seiner Liebe leben. Und vielleicht fällt dir in dem Moment irgendwie jemand ein aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft, der Unterstützung braucht. Das heißt durch eine Mahlzeit, Hilfe bei alltäglichen Dingen oder einen freundlichen Besuch. Manchmal sind es ja schon kleine Gesten wie ein Lächeln, ein Wohlwollen, ein ermutigendes Wort oder eine helfende Hand, die schon einen großen Unterschied machen können. Wo kannst du denn heute einen Unterschied machen? Wo kannst du denn nächste Woche einen Unterschied machen mit den Menschen, wo du unterwegs bist, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft? Lass mich doch das nochmal auf einen Punkt bringen. Wir haben über Gottes Liebe zu uns gesprochen, die sich durch das Opfer Jesu Christi zeigt. Wir haben darüber nachgedacht, wie unsere Liebe zu Gott sich in unserem Gehorsam gegenüber seinen Geboten ausdrückt. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, unsere Mitmenschen in Taten und in Wahrheit zu lieben. Wir wollen uns nach Gottes Liebe ausstrecken, nach Gottes Liebe Raum geben. Wir wollen uns von ihr füllen lassen und das unsere Identität prägen lassen. Unsere Identität als Geliebte, als Geliebter oder im Blick auf letzte Woche als Kinder Gottes. Das soll unsere Identität sein. Und das entscheidet, wie wir liebevoll miteinander umgehen. Auf Gottes Verlass. Er gibt uns die Kraft. Er gibt uns die Liebe. Erfüllt uns, damit wir mutig und großzügig weitergeben dürfen. und auch sein Geist, den wir feiern und Teil von unserem Weg mit Jesus nicht missen wollen. Immer wieder führt er uns in Gelegenheiten, wo wir diese Liebe zum Ausdruck bringen dürfen. Er gibt uns Worte des Lebens für Menschen an unserer Seite, denen wir begegnen. Wir dürfen uns darauf einlassen und uns daran freuen. Diese kraftvolle Liebe, die weckt lebendige Liebe in uns, die ermöglicht Gott und unsere Mitmenschen authentisch zu lieben. Lasst uns danach streben, so eine Gemeinschaft zu sein, die liebevoll miteinander ist, die die Geschwisterliebe nicht vergisst und auch die Menschen, die außerhalb unserer Gemeinschaft sind. Lasst uns Gottes Liebe in uns aufnehmen, in unserem Leben widerspiegeln und mögen unsere Taten, unsere Worte, unser Sein ein lebendiges Zeugnis für diese Liebe sein. Gerade für die all die Menschen unserer Gesellschaft, die so eine Sehnsucht nach Orientierung haben, die so eine Sehnsucht nach tiefer und aufrichtiger Liebe haben, die so eine Sehnsucht danach haben, endlich ihre Identität zu finden und zu entdecken, wer sie sind in Gottes Augen. Kraftvolle Liebe als essentielles Zeichen für unser Leben und unsere Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Botschaft, die Johannes uns heute hier mitgibt. Ich spreche ein Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unermessliche Liebe, mit der du uns überschüttest und mit der du dein Ja zu uns sagst. Ich will dich bitten, dass du uns echt einen Sinn dafür gibst, wie groß diese Liebe ist. Und dass du in der Botschaft und in den Worten zu uns sprichst, wie wir die entdecken dürfen in unserem Leben, in unserer Lebenssituation. Du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du dieser Person deine Liebe zeigst. Danke, dass wir uns auf dich einlassen dürfen. Danke, dass wir auch in unserem Alltag entdecken dürfen, was es bedeutet, dich mit Respekt und mit Liebe mit dir unterwegs zu sein. Danke, dass wir deine Anliegen zu unseren Anliegen machen dürfen. Dass wir die Menschen, die du liebst, mitlieben dürfen und ihnen ein lebendiges Zeugnis sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns immer rechtzeitig mit Kraft und mit Weisheit, mit Mut, mit deinem Geist versorgst, um dir treu zu sein. Das ist unser Gebet, Jesus. Amen. Jetzt, ich darf uns zusprechen, dass Gott nächste Woche in unserem Leben am Wirken ist und du dich vertrauensvoll in seine Arme werfen darfst. Es segne dich, Gott, der Vater. Erfülle dich mit seiner Liebe in deinen Herzen. Es segne dich, Jesus Christus, sein Sohn, der dir nahe sei und der dir nahe ist, wenn du ihn anrufst. Und segne dich der Heilige Geist, der dich in alle Wahrheit führt, der dich in die Gemeinschaft mit dem Vater führt und dir zeigt, wie du Liebe leben darfst diese Woche. In seinem Namen. Amen.